Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Layla Lowfire und Toya Diebel. So quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weibers.
Ja, hallo.
Das sind wir immer, Layla Lowfire, oder wie mein Auto sagen würde, Layla Lowfire. Und ich, meine kleine Wenigkeit. Jetzt musst du meinen Namen sagen.
Toya Diebel.
Toya Diebel. Ja, das hat man ja richtig gesagt. Das kriegen nicht alle Leute auf die Kette, ne?
Boah, Toya, ich habe das Gefühl, durch diese ganzen Selbsttests und Schnelltests und PCR-Tests, die wir die letzten Wochen gemacht haben, habe ich überhaupt keine Feuchtigkeit mehr in meiner Nase. Und wenn, dann läuft die sofort raus. Ich habe immer eine trockene Nase und die läuft aber gleichzeitig.
Ja, I feel you. Aber ich, weißt du, was ich seit den Tests, glaube ich, richtig gut kann?
Deep throaten.
Ja. Gar kein Problem mehr.
Das ist super. Ja, man kann das ganz gut zu Hause ausprobieren, indem man einfach so ein Bündel Stäbchen nimmt.
Ich fühl mich wie so eine Ente. Ich kann richtig... Kannst mir alles reinstecken. Naja, so viel zum Anfang. Wir haben uns gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr so 1:1 getroffen.
Ja,
immer irgendjemand dabei.
Ich freue mich total über unsere wiedergewonnene Zweisamkeit. Auch wenn die letzten Folgen auch sehr schön waren. Aber ich habe schon lange auch nicht mehr so gehört, was so bei dir los ist. Mhm. Im Podcast zumindest.
Stimmt. Ich wollte eine Sache sagen zu der letzten Folge mit den Dudes. Ich war ganz schön gemein zu Delfinen irgendwie. Ich habe sogar davon geträumt. Ich glaube, es war die Rache. Ich glaube wirklich, dass Delfine mittlerweile so intelligent sind, dass sie mich jetzt in meinen Träumen verfolgen und mich dafür bestrafen, dass ich so gemeine Sachen gesagt habe. Ich esse übrigens keine Delfine. Also es war ein Joke.
Vielleicht. Also nur indirekt, indem du Thunfisch dann isst.
Ja, genau. Da, aber da sehe ich das ja nicht so richtig.
Ach, ich fand das total legitim. Ich fand es witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Instagram bei... Ed Niklas und damit voll die krasse Werbung jetzt.
Aber hallo.
Ich glaube, die haben gestern gepostet, dass jemand denen geschrieben hat, dass David auch schon mal in der Folge gesagt hat, dass sowas richtig Brutales, ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, aber sowas wie, ich setze mich dann auf den Delfinkopf und dann pisse ich dem ins Gesicht. Also, und die waren ja Team Delfin, ne?
Wie bitte?
Ja.
Sowas Widerliches würde ich niemals einem Delfin ins Gesicht sagen.
Aber es ist krass, oder? Dass man so Gewaltfantasien fremden Tieren gegenüber entwickelt, die man ja auch sehr selten sieht. Also es ist nicht so wie eine Katze, die einem dauernd irgendwie im Schlaf auf dem Gesicht rumhopst oder so, sondern das, also, wann siehst du denn schon mal einen Delfin?
Ja, weißt du, bei Katzen traue ich mich nicht, weil es gibt so viele Katzen in Deutschland und die strummern hier so rum und so und denen traue ich alles zu, dass sie mir nachts in die Wohnung einbrechen und mein Gesicht zerkratzen. Und Delfine, die sind so weit weg und irgendwie in Bassins eingesperrt. Da habe ich Vertrauen, dass die mich nicht so schnell abstrafen können.
Aber meinst du, das ist wie so dieses Internetphänomen, dass je distanzierter man von jemandem ist, irgendwie dich nur vorm Computer sitzen oder so?
Desto böser wird man. Ja, genau. So ist das bei mir mit Delfinen. So kann man das ganz, ganz gut beschreiben. Du hast übrigens was sehr Wichtiges angesprochen, denn mir ist eine Sache richtig krass, was, wie soll man sagen, über den Weg gelaufen letzte Woche. Du hast ja sicherlich mitbekommen, Pinky Gate mit den Gloves, ne? Mhm. Also dieses furchtbare Produkt, ein natürlich pinker Handschuh, erfunden natürlich von zwei Männern, dieser Handschuh sollte dafür da sein, dass wir Frauen endlich Tampons aus unserer Scheide ziehen können. Das geht anscheinend nur mit so einem pinken Handschuh. Und natürlich ist dieses Produkt auch total bescheuert und wurde zu Recht unfassbar kritisiert und durch den Kakao gezogen. Und
darf ich da ganz kurz reinkrätschen?
Ja, bitte.
Weil, also man muss ja fairerweise sagen, dass die das anders vermarktet haben. Und zwar, dass dieser Handschuh, dieser Einweghandschuh, dazu da ist, nicht nur den Tampon eben rauszuziehen, sondern auch halt, um den einzuwickeln. Weil es ging denen auch so ein bisschen darum, dass man halt den Tampon nicht ohne irgendwas in den Mülleimer schmeißt. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich wollte es mal einfach einmal so sagen, wie die das beschrieben haben, damit das nicht jetzt hier so eine falsche Darstellung ist. Und dann gab es eben noch einen zweiten Handschuh, damit du dir einen frischen Tampon einführen kannst, ohne Berührungspunkte zu haben mit deiner Scheide.
Hatte übrigens noch nie, und ich meine, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ich habe meine Tage seit ich, glaube ich, 13 bin. Ich hatte, glaube ich, noch nie, nicht, dass ich mich erinnern könnte, jemals die Situation, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt kann ich mit meinen Fingern nicht das Tampon in meine Scheide einführen, weil das kontaminiert wurde. Kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt.
Ich hatte schon die Situation, dass ich mir dachte, ich kann meinen Tampon nicht einfüllen, wenn meine Hände schmutzig sind. Ja. Weißt du, so irgendwie auf dem Festival oder so, wo es kein richtiges fließendes Wasser gab, aber ja. Ist eigentlich überall, ne?
Eigentlich schon, ne? Wo eine Toilette ist, ist ja meistens auch Wasser.
Aber ich habe halt immer Desinfektionsgel eh dabei, deswegen desinfiziere ich mir, also würde ich mir die Hände einfach desinfizieren, aber ich benutze eh keine Tampons, deswegen free bleeding!
Free bleeding, worauf ich eigentlich hinaus will, dieses Produkt war mega bescheuert und ich finde, dass sie auch zu Recht kritisiert worden sind. Was aber passiert ist und was mich selber ehrlich gesagt wahnsinnig erschreckt, ist die Art und Weise, wie diese beiden kritisiert worden sind. Denn von Kritik kann man da eigentlich schon fast gar nicht mehr sprechen, sondern das ist eigentlich darin ausgeufert, dass die beiden Gewaltandrohungen erhalten haben. Gewaltdrohungen, Mobbing galore. Und die beiden natürlich den einzig richtigen Weg auch gegangen sind, was ich übrigens unfassbar stark finde, eine Stellungnahme zu posten und zu sagen, dass sie das Produkt nicht auf den Markt bringen bzw. vom Markt nehmen. Und dass sie dass sie da an der Entwicklung nicht weit genug gedacht haben und einen Fehler gemacht haben und dass es aber dazu gehört und dass es ihnen leid tut, wenn sie irgendwie Menschen damit verletzt haben. Und das finde ich wahnsinnig cool, muss ich sagen, dass sie das gemacht haben. Was ich absolut uncool finde, ist, die beiden auf eine persönliche Art und Weise so anzugreifen und so fertig zu machen. Das finde ich echt heftig. Diese Debattenkultur, was daraus geworden ist.
Das passiert, glaube ich, weil ganz viele Menschen oder in dem Fall wahrscheinlich auch eher Frauen, diese ganze Wut gegenüber diesem System einfach dann an diesen Personen und auch wirklich an diesen Personen an sich und nicht an deren Produkt oder an deren Firma oder sonst irgendwas auslassen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also da muss man sich mal kurz, da muss man einen kurzen Schritt mal zurückgehen und sich überlegen, warum man jetzt so wütend ist und wie man die Wut vielleicht auch in was Positives verwandeln kann, indem man da eher aktivistisch reagiert und nicht die Leute einfach krass mobbt. Ich meine, deren Familien wurden auch gemobbt und bedroht und das geht halt
gar nicht.
Ja.
Also, aber das finde ich total interessant, diesen Aspekt, dass du sagst, dass die Wut, die man selber vielleicht als Frau gegenüber diesem System hat, und man muss echt sagen, ne, ich finde das toll, dass so ein Produkt und so ein Marketing heutzutage nicht die Chance hat, auf den Markt zu kommen oder auf dem Markt etabliert zu werden. Das finde ich schon crazy, dass sich Frauen, vor allem natürlich Frauen und menstruierende Frauen vor allem, sich dagegen wehren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Wut projiziert wird, wie du gerade sagst, auf diese zwei Personen. Das ist echt abgefahren. Vielleicht, ich überlege gerade, ob das vielleicht total menschlich ist, auch wenn das jetzt ein bisschen assi klingt, aber dass man irgendwas sucht, worauf man seine Wut projizieren kann und dass man die auch endlich mal rauslassen kann. Denn wo soll ich es dann sonst rauslassen? An welchem? An dem System? Das hört man ja nicht zu.
Diese Menschen lösen in mir was aus und deswegen kriegen die das jetzt geballt in die Fresse. So, das geht halt nicht.
Naja.
Ich würde gerne eine andere Sache ansprechen noch. Und zwar haben wir eine Kanzlerkandidatin in Deutschland.
Ja.
Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie siehst du das eigentlich? Weil ich habe gestern so überlegt, wenn man dann grün wählen würde, ne? Und man weiß, dass sie vielleicht eine geringere Chance hat, wirklich Kanzlerin zu werden, als die anderen Kandidaten.
Ich weiß, was du meinst, ob man dann versucht, irgendwie aus System zu wählen, um das schlecht, also so Not gegen Elend quasi.
Genau, ob man dann jemanden, also ob man dann irgendwie entweder CDU oder SPD wählt, einfach nur, wenn man weiß, dass das die stärkeren Parteien eventuell sind und man die Wahl über diese beiden Parteien nicht den Leuten überlassen will, die vielleicht konservativer denken als man selbst.
Ich glaube, man müsste jetzt hier jemanden dabei sitzen haben, der viel politikversierter ist vielleicht als wir. Ich persönlich kann zugeben, dass ich meist so gehandelt habe. Ich habe meist so gehandelt, einfach weil es für mich der bequemere Weg war. Ich sage extra bequem, weil wenn man natürlich immer so handelt, so ich nehme das kleinere Übel, in Anführungsstrichen, dann verändert sich halt auch nichts. Ne? Also wenn alle so denken, ja, aber die haben ja eh keine Chance, die Partei, dann ist schlecht.
Also lass uns gerne nochmal, bevor die Bundestagswahl irgendwie bevorsteht, nochmal eine richtig gute Folge mit einem Experten oder einer Expertin machen.
Ja, auf jeden Fall.
Wo alle unsere Fragen beantwortet werden, weil ich will jetzt auch nicht irgendjemanden hier beeinflussen.
Nee, und ich finde gerade bei so politischen Fragen, da ich weiß, dass meine Bibeldiebel wirklich ein ganz, ganz tolles Werk ist, aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Die Bundestagswahl-Bibel gibt's noch nicht.
Nee, ein bisschen Hoffnung ist noch da.
Ja.
Ich lass dir das Fünkchen. Ich Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber was ich sehr traurig fand übrigens, es gab ja ein Interview mit Frau Baerbock und zwar mit Thilo Mischke und Katrin Bauerfeind erstmals, glaube ich, sogar im Privatfernsehen, und zwar auf ProSieben. Und da hatten sich ja super viele aufgeregt, ja, wie kann sie denn zum Privatsender erstmal gehen und da ein Interview geben und ausgerechnet hier Thilo Mischke und Frau Bauerfeind, also mal nicht irgendwie vielleicht in diese 0815 Interviewer und Interviewerinnen, die man sonst vielleicht aus so Polit-Sendungen kennt. Und dieses Argument habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, weil ich finde, dass dadurch, dass mal ein Privatsender gewählt wurde, der auch eine ganz andere Zielgruppe hat, werden doch auch mal ganz andere Leute angesprochen und eine ganz andere Sprache verwendet. Ich sag schon seit Jahren, dass mich die Sprache der Politiker und Politikerinnen, wie wir sie heute immer noch haben, die berührt mich gar nicht mehr. Das ist mir alles zu abstrakt und nicht weil ich glaube, dass ich es nicht verstehe, sondern weil das mir alles viel zu trocken und verstaubt ist. Und jetzt kommt mal eine Frau Baerbock und wählt eine Sprache und vor allem das Interview wählt eine Sprache, die wir alle sprechen. Und ich meine, bei mir gibt es jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Hardcore-Straßenslang, sondern einfach die Sprache unserer Zeit. Zeitgeist war für mich dieses Interview. Das wurde aber ganz schön krass kritisiert, habe ich überhaupt nicht verstanden.
Okay, ich habe weder das Interview mitbekommen noch die Kritik, aber...
kann ich sehr empfehlen. Einfach mal goggeln, wie meine Oma sagen würde.
Es gibt eine Sache, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben und ich weiß nicht, ob wir da nochmal eine komplett eigene Folge darüber machen wollen. Das Thema, über das ich jetzt gleich spreche, da geht es vor allem auch um sexualisierte Gewalt, deswegen hier eine Triggerwarnung. Scrollt gerne vor. Wir schreiben euch in die Shownotes, wann es wieder weitergeht ohne Triggerwarnung. Dann könnt ihr da kurz reingucken und dann könnt ihr vorspulen. Und zwar gibt es ja immer noch eine große Bewegung, die sehr aktiv nach einem Statement fragt in einer Sache.
Meinst du einen prominenten Mann? Wir bewegen uns rechtlich noch auf dickem Eis. Also es geht darum, dass
ich will einmal ganz kurz sagen, warum wir immer alle so rumdrucksen, wenn es um diese Themen geht und warum wir immer auch so ein bisschen warten müssen, bis die Sachen dann auch in der Presse sind. Es gibt nämlich Anwaltskanzleien, die werden engagiert dafür, dass sie darauf achten, dass das alles sich in einem rechtlich korrekten Rahmen bewegt. Und wir sind natürlich sehr darauf bedacht, niemanden dort irgendwie zu schaden oder auch gegen Gesetze zu verstoßen.
Einfach, weil wir auch keinen Bock haben, viele 1.000 Euro zu bezahlen.
Genau. Und deswegen fangen alle Menschen, die in der Öffentlichkeit darüber sprechen, immer so ein bisschen an, so rumzudrucksen und sich genau zu überlegen, was sie sagen.
Genau. Und das ist nicht, weil wir nicht das Kind beim Namen nennen wollen, sondern weil es einfach schwierig ist, sich rechtlich da zu bewegen. Das große Thema ist eigentlich sexualisierte Gewalt und wie aktuell damit umgegangen wird. Und es gibt ein prominentes Beispiel, wo es seit, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile Anschuldigungen und Vorwürfe gibt. Und jetzt kocht das alles so ein bisschen hoch, weil es eben immer mehr Anschuldigungen gibt und die betroffene Person sich nicht dazu äußert.
Genau.
Und das ein bisschen merkwürdig ist, warum die betroffene Person da nichts zu sagt. Was mich super krass stört an dieser Debatte ist, dass Menschen sofort die Unschuldsvermutung als große Fahne vor sich her schwenken. Und ja, ich finde auch, dass die Unschuldsvermutung ein ganz wichtiges Gut ist. Allerdings muss diese Unschuldsvermutung auch für Opfer gelten. Und gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt ist es halt einfach so, dass kaum Fälle zur Anzeige gebracht werden. Ich glaube, zwischen 10 und 15%. Und die Fälle, die zur Anzeige gebracht werden, die werden nur 20% von diesen Fällen wird überhaupt verurteilt. Also es ist wirklich eine kleine Zahl. Und die Dunkelziffer ist riesengroß. Warum? Wie beweist man sexualisierte Gewalt? Weil man da mit einem blauen Auge und gewissen Flüssigkeiten zu irgendeinem Arzt oder Ärztin geht oder zur Polizei geht? Also wie
kann man das dann auch beweisen, wenn das vielleicht sogar im Rahmen von einer Beziehung passiert ist? Wo man natürlich dann auch wieder, also wo die Beweise halt wieder nicht eindeutig sind,
richtig,
selbst wenn du sie hast.
Genau.
Weißt du? Also ja, man muss da einfach auch klar unterscheiden zwischen einem juristischen Weg und wenn jemand seine Geschichte erzählt, zum Beispiel. Weil ich finde, jedes Opfer hat das Recht, über seine Geschichte zu sprechen. Und
muss Gehör geschenkt werden, es genau. muss zugehört werden, es muss erstmal Vertrauen geschenkt werden, Aufmerksamkeit gegeben werden und irgendwie auch Anerkennung gegeben werden, dass man ernst genommen wird, weil das ist ja auch ein riesengroßes Problem, dass man als Mensch, der sexualisierte Gewalt erfährt, sowieso schon in einer Scheißsituation ist, über etwas zu sprechen, was einem unangenehm ist, aus welchem Grund auch immer. Und wenn man dann das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen, dann spricht man nicht darüber.
Ja, genau. Und niemand, also wirklich niemand, hat Lust, dadurch bekannt zu werden. Weil das ist immer so ein Argument, was ich überall gelesen habe und was mich so krass wütend macht. Weil welcher Mensch will bitte dadurch in der Öffentlichkeit stehen, dass dieser Mensch über einen Vorfall spricht, wo dieser Mensch das Opfer ist?
Und vielleicht auch Traumata davon getragen hat. Und wenn, wir sprechen natürlich jetzt von einem Fall von einer Person, die bereits prominent ist, die in der Öffentlichkeit steht, wo gesagt wird, ja, jetzt will die Person hier vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit haben. Ey, ganz ehrlich, was passiert, wenn gerade eine Person in der Öffentlichkeit erzählt, ihr ist sexualisierte Gewalt passiert? Was passiert? Helme? Man bekommt Anschuldigungen.
Mit Schuldzuweisung.
Schuldzuweisung.
Ist deine Schuld, dass es passiert ist?
Richtig. Die erste Welle, die über einen rüberschwappt, ist nicht die Welle der Solidarität. Nee. Sicherlich nicht.
Es ist einfach anstrengend, weil ich glaube, wir haben alle sehr viele Gedanken zu diesem Thema, die wir vielleicht nicht so äußern können jetzt gerade. Also geht's mir zum Beispiel. Ich finde halt auch wirklich, dass die Medienbranche immer noch auch unter anderem auch ein Becken für echt miese Fische ist.
Ja.
Und ich habe das auf Instagram auch schon mal gepostet und ich werde das hier auch gerne nochmal sagen. So, ich will mit niemandem zusammenarbeiten, der auch nur unter Verdacht steht, sexualisierte Gewalt ausgeübt zu haben, übergriffig gewesen zu sein oder auch Gewalt gegen andere Menschen ausgeübt hat. Und wir hatten das ja auch, also ich sag jetzt mal nicht in welchem Fall, aber wir hatten das schon in einem Fall, wo wir überlegt haben, also du und ich, Toya, ne?
Mhm.
Wo wir überlegt haben, mit jemandem die Zusammenarbeit komplett zu beenden, weil diese Person mit anderen Menschen gearbeitet hat, die unter einem sehr schwerwiegenden Verdacht stehen, Gewalt gegen Frauen ausgeübt zu haben.
Mhm.
Und ich finde es super wichtig, dass wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie sich da beruflich aufhält, dass man da eine Position bezieht, eine Stellung bezieht, um eben Opfern auch so ein bisschen Sicherheit zu geben und sich mit denen zu solidarisieren, damit die diesen Weg überhaupt gehen können, laut zu werden, sich gegen diese Menschen zu stellen, weil das erfordert so viel Kraft und Anstrengung. Und jeder Gegenwind ist einfach so ein Schlag in die Fresse dann als Opfer, bin ich mir sehr sicher. Und da muss man sich einfach klar solidarisieren.
Und man muss vor allem auf seine Sprache achten. Mich regt das so auf, dass hier von Gerüchten auch gesprochen wird. Also wenn so eine Anschuldigung im Raum steht, warum sagt man dann Gerücht? Mhm. Warum sagt man nicht erst, hier gibt es eine Anschuldigung, hier gibt es einen Vorwurf von mir aus. Aber ein Gerücht, das hat ein Geschmäckle.
Mhm. Ja.
Und man wird automatisch in so eine Position gedrängt, als Opfer dieses Gerücht quasi zu bekräftigen.
Man sieht das ja auch bei anderen Fällen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit schon beobachtet hat, dass das erste Statement meistens so ein Statement ist wie, das sind alles haltlose Gerüchte, haben wir noch nie gehört von, hören wir jetzt gerade das erste Mal.
Armie Hammer, Marilyn Manson.
Können wir uns gar nicht vorstellen, dass das überhaupt mal passiert sein soll.
Und so. Es bestürzt mich total, sowas zu lesen, weil ich würde sowas nie tun und habe sowas auch nie getan.
Ja. Deswegen, Leute, dranbleiben, solidarisiert euch, hört Opfern zu, versucht euer eigenes Verhalten zu reflektieren. Und wenn ihr auf der anderen Seite betroffen seid, vielleicht überlegt ihr mal, ein Statement abzugeben, was auch so ein bisschen respektvoller ist. Weil ich finde es auch einfach krass respektlos, so ein inhaltloses Statement abzugeben in der Situation.
Oh, erstmal durchschnaufen. Also ja, mir fällt das auch immer nicht leicht, muss ich sagen. Es ist aber so, das muss ja auch so sein, ne?
Ja, schmeiß mal bitte eine Runde Wasser hier, Toya.
Mach ich.
Härteren Stoff haben wir ja nicht im Studio. Dankeschön.
Was für ein frohlockendes Thema.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Downer-Themen besprochen, deswegen würde ich gerne noch was sagen. Und zwar hatte ich ja mal darüber gesprochen, wie das so ist mit Frauen, die älter werden und dann irgendwann auf jüngere Typen stehen.
Ah, da kommen wir jetzt ja. Hier, das ist immer eine schöne Überleitung jetzt.
Und ich kann dir sagen, ich habe meinen ersten Korb bekommen von dem Jüngeren und das war, glaube ich, mein erster Korb ever. Du guckst so, so Toya guckt da so wie, nee, das macht sie jetzt nicht wirklich.
Geil. Ja, erzähl mal, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Du weißt gar nicht, was ich meine. Ja, das reicht auch schon als Info. Aber mir ist klar geworden, dass ich natürlich mich immer super easy bewegt habe, so in meinem Liebesleben, dadurch, dass ich auf ältere bis weitaus ältere Typen stand, hatte ich so eine 100% Trefferquote.
Wie, das war dein erster Korb?
Also vielleicht war es nicht mein erster Korb. Bitte schreibt mir, falls ihr mir schon mal einen Korb gegeben habt, dann habe ich es einfach vergessen oder verdrängt. Aber ich glaube schon, dass es so, ich glaube, es war schon so mein erster Korb.
Und wie war das für dich?
Überraschend gut, aber ich habe sehr viel nachgedacht, weil es war nämlich ein sehr lieber Korb.
Vielleicht ist es ein Kink jetzt von dir, also Körbe bekommen.
Oh mein Gott, kannst du mir nochmal sagen, dass du mich nicht gut findest?
Oh, sag mir bitte, dass du
ich
mich nicht bumsen
willst. Ich
brauche
das einfach, um so ein bisschen runterzukommen. Also um ein bisschen am Boden zu bleiben.
Okay, ja, sehr, ein sehr netter Korb.
Es war ein super nicer Korb. Und dann dachte ich mir so, wow, ich bin wirklich brutal zu Menschen, denen ich einen Korb gebe. Aber dann habe ich mich gefragt, woher das kommt, weil ich bin halt so, wenn ich jemandem einen Korb gebe, dann bin ich so, nee, du läufst nicht. Weißt du?
Aha.
Und
aber ist es auch die Art und Weise vielleicht, wie man eine Avance bekommen hat?
Nee, bei mir ist das so.
Generell. Auch generell. Wenn jemand super nett zu dir sagt, du bist ganz toll, Leila. Ich würde mich unglaublich gerne mal mit dir treffen und vielleicht meinen Penis in dich reinstecken.
Dann würde ich sagen, ey, danke.
Ja, läuft nicht.
Aber läuft nicht. Nee, ich bin da irgendwie straight. Vielleicht, und dann habe ich nämlich darüber nachgedacht, woher das kommt. Und ich glaube, das kommt so aus Erfahrungen, weil es oft so war, wahrscheinlich früher in meinem Leben, damals, dass ich so nice Körbe verteilt habe, so, du, das passt jetzt gerade irgendwie nicht, aber voll schön, ja, können wir irgendwann mal machen oder so. Oder,
ja, so ein Ausredenkorb.
Ja, so ein Ausredenkorb. Und dass ich dann die Typen nicht losgeworden bin und mir dann irgendwann dachte, also dass die immer weiter gefragt haben, so bis ich dann denen sagen musste, nee, läuft wirklich nicht.
Also ein sogenannter offener Korb.
Ja, genau. Ist das so ein sogenannter offener Korb? Also ein anscheinend die Dating-Expertin hier heute.
Ein offener Korb. Also man sagt quasi nein, aber lässt noch so ein kleines Türchen im Körbchen offen.
Das erinnert mich an die How I Met Your Mother-Folge mit diesem Cup-Pick. Das habe ich schon so oft im Podcast, glaube ich, erwähnt. Nicht in unserem, aber vielleicht in dem davor. Weißt du, ich hatte schon mal einen Podcast vor dir, Toya.
Oh mein Gott.
Da gibt es so eine Folge, wo Lilly jemandem einen Korb geben muss und sie schafft es nicht, weil sie immer sagt so, nicht jetzt. Und dann besorgen die ihr so ein kleines, so ein Cup-Pick, weißt du, diese Minischweine. Und dann muss sie diesem Minischwein sagen, dass sie es nicht liebt und sie schafft es nicht.
Ich erinnere mich.
Sagt dann immer, I don't love you yet.
Ich erinnere mich. Ja. Ich habe schon viele Körbe bekommen.
Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Aber weißt du, das hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie, wie ich, meine Optik oder ob ich irgendwie, ob alle mich geil finden oder so, sondern ich gehe oft auf Nummer sicher. Und ich habe das auch gemerkt an dem Tag, weil normalerweise gehe ich auf Nummer sicher und da war ich eigentlich überhaupt nicht sicher. Und deswegen war das auch jetzt keine große Überraschung oder so. Aber...
Ich muss es kurz zusammenfassen. Also du machst jemandem nur Avancen, wenn du dir selber sicher sein kannst, dass die Person auf dich steht und quasi Ja sagt.
Genau, also das ist eigentlich schon eine sichere Nummer. Und dann komme ich ins Spiel und sage so, oh ja, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht, oh cool. Aber eigentlich ist es schon so, also ich glaube, ich würde nichts starten, wo ich mir denke, ja, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10%, dass es erfolgreich ist.
Ah, verstehe.
Ab so 45% bin ich am Start, würde ich sagen.
Ey, weißt du was? Ich finde, so ein Korb geben ist aber was super Wichtiges. Und wenn man das gut kann, dann ist das auch wirklich eine ehrenhafte Sache. Denn wenn ich so jetzt so zurückdenke, ich fand so Körbe immer so ganz schlimm, die nicht eindeutig waren, tatsächlich. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Beispiel von einem Typen, das war eigentlich schon fast ein bisschen manipulativ. Der hat mich so ein bisschen hingehalten immer. Mhm. Ich war todesverliebt in den Typen Und wir hatten auch nur ein einziges Mal was und sonst immer nicht. Und der hat aber immer so ganz nette Nachrichten geschrieben, ja, wir können jetzt ja mal irgendwann treffen. Und wenn ich dann gesagt habe, hey, wollen wir mal was machen? Ja, nächste Woche vielleicht. Oder ach, jetzt kann ich nicht, aber wir können ja morgen dann spazieren gehen. Dann war es am nächsten Tag und dann war es vielleicht schon 12. Ich wieder gefragt, und was ist denn jetzt? Nein, ach, gerade ist doch schlecht. Also immer so, anstatt zu sagen, du, ich habe keinen Bock auf dich.
Mhm.
Und dadurch, dass ich so verliebt war, habe ich das nicht gecheckt. Ich habe das einfach nicht verstanden.
Wenn man so einen Interpretationsraum hat
Und
dann legt man das so ein bisschen so aus, wie man das gerne hätte.
Richtig. Und ich weiß noch, dass meine Freundinnen um mich herum schon mal gesagt haben, du Toja, der steht einfach nicht auf dich. Der will einfach nichts von dir. Der hält dich nur hin, weil er vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht. Der hat bestimmt eine andere, was auch immer. Und ich war, ach Quatsch, der arbeitet total viel. Und ach, der ist total busy. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass er nicht auf mich steht. Also ich wollte es nicht wahrhaben zumindest. Mhm.
Ja, aber deswegen finde ich eigentlich meine Art, Körbe zu verteilen, jetzt doch gar nicht so schlecht.
Mhm.
Weil die sind wenigstens klar. Die sind so, ey, niemals, nie.
Aber bist du dann auch trotzdem
die letzten
nett?
Beiden, ja, ich bin nett, aber ich bin sehr bestimmt und ich glaube, ich bin auch sehr verletzend, ehrlich gesagt, in der Situation. Also ich glaube, wenn du so hohe Erwartungen dann hast und dann allen Mut zusammennimmst und dann irgendwie irgendeine Frage stellst oder so und ich antworte dann darauf mit, das wird niemals passieren.
Aber ist das dann nett? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast einen super netten Korb bekommen. Warum war der nett? Warum war das ein netter Korb? Wieso neigst du deinen Kopf? Weinst du?
Nein, ich verstecke mich hinter Mikrofon, weil Toja weiß, wie dieser Korb aussah. Und das ist einfach so gemein, dass sie das jetzt...
Aber du kannst ja umschreiben, warum war das ein netter Korb?
Ach, das war einfach ein sehr nicer Korb. Also das war so...
Nicht verletzend.
Nein, überhaupt nicht verletzend. Aber ich muss auch sagen, es war auch irgendwie eben ein offener Korb. Also ich hatte mir noch so ein bisschen, falls diese Person den Podcast hört, ich hätte mir noch so ein bisschen mehr in die Fresse gewünscht.
Aha.
Also so ein bisschen mehr so, ey, super lieb, dass du fragst. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, finde ich schon einen super Anfang. Aber so, anstatt irgendwie, ich muss jetzt noch das und das machen und bla 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 und das, ach ja, vielleicht irgendwann anders, hätte ich mir gewünscht, so wie, ey, ich weiß, wir verstehen uns ganz gut, aber so in die Richtung geht das für mich überhaupt nicht. Das wäre vollkommen in Ordnung für mich gewesen. Aber ich fand den Korb auch sonst schon okay.
Aber warum
wie
schafft
man
das nicht?
Wollen wir einfach mal besprechen, wie der perfekte Korb aussieht?
Ja. Ja.
Also ich finde so die Einleitung mit Danke, weißt du, dass man so ein bisschen so, wow, ist ein Kompliment, anfängt. Also wir reden jetzt von einer Anmache oder von einer Frage, die halt wirklich auch anständig ist. Ne?
Genau, eine Avance, also, ich finde dich toll. Ja. Ich mache mal so ein Beispiel. Hey Leila, ich finde dich total toll. Ich fand es großartig, dass ich dich heute kennengelernt habe. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Hast du Bock, heute Abend oder morgen vielleicht mit mir essen zu gehen?
Mhm. Ja, und dann wäre der perfekte Korb sowas wie, ich habe mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich finde dich auch sehr nett. Aber essen gehen klingt ein bisschen zu sehr nach Date für mich und da habe ich kein Interesse dran. Wäre das nett oder wäre das schon zu abrupt?
Nee, fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja, das muss man eigentlich machen. Das muss man eigentlich machen, weil, weißt du warum? Weil ich finde, dass man den Respekt der gegenüber der erfragenden Person, dass man dieser Person Respekt zollen muss. Denn die nimmt ihren Mut zusammen und formuliert ihre Bedürfnisse und gibt dir auch noch das Gefühl, dass du vielleicht begehrenswert bist und toll bist. Also wenn man das natürlich richtig macht, ne?
Und wenn man reden jetzt nicht von so schmierigen Anmachen.
Nee, die sind komplett jetzt außen vor. Und wenn man auf sowas dann reagiert, aber ich stehe überhaupt nicht auf dich. Oder nee, sorry, irgendwann mal, aber gerade habe ich keine Zeit.
Ja, eigentlich.
Dann ist es unfair. Ist es,
und auch ein bisschen respektlos.
Und es ist respektlos. Also ich
tut mir leid an alle Männer, die jetzt gerade hier zuhören, die schon mal einen Korb von mir bekommen haben und immer noch ihre Wunden lecken. Das war auf jeden Fall. Also ich glaube, so einen komplett umfangreichen Korb habe ich selten gegeben.
Ich finde es auf jeden Fall gut zu sagen, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe leider kein Interesse.
Das Witzige ist, dass diese Formulierung, ich fühle mich geschmeichelt, ne?
Ja.
Die habe ich das erste Mal so richtig in diesem Zusammenhang gehört, als ich dich gefragt habe, ob ich es machen soll oder nicht. Und du meintest, ja, was passiert im schlimmsten Fall? sagt, er fühlt sich geschmeichelt.
Ja, ich wusste ganz genau, wie die Person reagieren würde.
Du konntest es richtig gut einschätzen. Ja. Und dann ist genau das passiert und ich war so, okay, wow. Okay, dann solltest du vielleicht Toya daten, weil anscheinend seid ihr seelenverwandt.
Okay, wenn es einfach so ein abgekartetes Spiel gewesen wäre.
Du musst Folgendes sagen.
Und ich mit ihm auch schon in Kontakt war. Ich habe ihn quasi so vorgewarnt.
Oh Gott, ey, hör mir auf. So,
sag Leila, auf jeden Fall, dass du dich geschmeichelt bist, weil sonst stehe ich echt scheiße da.
Ich will unbedingt recht haben. Voll krass. Nee, ich hoffe, dass ich nicht mehr so manipulative Menschen in meinem Leben habe.
Nee, genau das ist es nämlich. Im Prinzip auch die Geschichte, die ich zu Anfangs erzählt habe, dass man halt als Person, die jemand anders begehrt, oft eben, dass einem diese Interpretationsgabe fehlt. Mhm. Dass man das einschätzen kann. Man versucht ja oft, um eine Person nicht zu verletzen, um den heißen Brei zu reden. Indem man halt quasi sagt, ich habe keine Zeit oder ach, in der nächsten Zeit ist schlecht oder ich arbeite viel, vielleicht wann anders mal. Mhm. Und ich habe das schon so oft gemacht, Leila, ich habe richtig Bauchschmerzen gerade.
Ja, es ist auch wirklich, also wir können uns da bestimmt einiges vorwerfen. Also ich kann mir da auf jeden Fall richtig viel vorwerfen, wenn ich jetzt so darüber spreche. Klingt das so, als ob ich so mega der reflektierte Mensch wäre, aber in Wirklichkeit habe ich, glaube ich, ganz oft da schon Sachen falsch formuliert. Deswegen sprechen wir heute darüber.
Ja.
Aber eine Sache, die mir gerade auch eingefallen ist, also früher hatte ich noch so Affären auf jeden Fall mit Menschen, die mich teilweise auch hingehalten haben, weil sie Angst hatten, wenn sie sagen, nee, diese Woche auf gar keinen Fall oder so, dann bin ich irgendwie weg oder suche mir irgendjemand anderen oder so.
Mhm.
Und die haben mich dann so hingehalten, indem sie sich mit mir verabredet haben zum Beispiel und dann gesagt haben, oh, 20 Uhr schaffe ich nicht. Aber wäre es okay, wenn ich so 24 Uhr vorbeikomme oder so, weißt du, so an dem Tag. Also so richtig unangenehm, ich muss jetzt noch da was machen und noch da was machen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch andere Partnerinnen im Spiel waren.
Mhm.
Also richtig eklige Nummer auf jeden Fall. Früher habe ich das noch so ab einem gewissen Level von Sex, habe ich das noch so mitgemacht, ne?
Mhm.
Habe mich dann dafür krass gehasst, dass ich das alles so mitmache. Aber habe das irgendwie noch so zugelassen. Und heutzutage... muss ich sagen, merke ich so richtig, wenn jemand eine Verabredung zum Beispiel absagt und dann keinen Alternativvorschlag macht.
Ja, das ist schon ein Zeichen.
Dann bin ich schon weg. Also dann bin ich schon so, okay, ja, gar kein Problem, alles cool. Aber ich bin irgendwie, ich glaube, ich bin erwachsen geworden, was das angeht irgendwie. Ich bin da nicht mehr so, dass ich sage, ja cool, wollen wir uns dann und dann treffen und da hast du auch keine Zeit. Na gut, dann meldest du dich einfach, wenn du Zeit hast.
Das ist aber so normal. Das ist so ein Prozess, glaube ich.
Ja, das, ja.
Ich glaube, da muss irgendwie auch jeder durch.
Ja, definitiv. Es wäre unfair, wenn jemand direkt da einsteigt, weißt du?
Ja, also wenn ihr so Anfang 20 seid, dann dürft ihr ruhig noch Leute hinhalten. Ja. Dann müsst ihr durch.
Lasst euch schön noch hinhalten, ne? Macht alles mit. Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen reden wir darüber. Vielleicht könnt ihr irgendwie ein paar Jahre eures Lebens, ein paar schlechte Jahre überspringen, indem ihr gleich sagt, ey, ganz ehrlich, kein Bock.
Ja, nein. Nein heißt nein. Das ist halt auch so ein Ding.
Und vielleicht heißt auch nein.
Einfach, wenn man wirklich nicht möchte und die Person versucht einen aber dann auch zu überreden und so, dann einfach nein sagen. Ich weiß, dass das ein super hartes Training ist. Ich musste das auch viele, viele Jahre üben, auf seine Aussage zu bestehen. Einfach nein, keine Lust, nein, möchte ich nicht. Es kann in sexueller Hinsicht sein, es kann in beruflicher Hinsicht sein, freundschaftlicher Hinsicht sein. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, nein zu sagen.
Ja.
Auch finde ich, vor allem zu Menschen nein zu sagen, die einem vielleicht nahestehen. Also bei richtig engen Freundinnen, da kann ich das mittlerweile ganz gut und Freunden nein zu sagen, weil ich das Gefühl habe, die kennen mich und den kann ich dann auch gut erklären, warum ich nein sage. Aber gerade so, ich glaube, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich, gerade in so beruflicher Hinsicht manchmal, wenn es dann Leute sind, die ich eigentlich vielleicht, vor denen ich viel Respekt habe zum Beispiel, aber die mich anfragen für irgendwelche Formate zum Beispiel, die sie selber machen, auf die ich keinen Bock habe. Da dann nein zu sagen, ganz schwierig für mich. Ganz, ganz, ganz schwierig. Und da muss ich leider sagen, da kommt die Hinhaltetoja, die dann sagt, oh, gerade habe ich über viele Termine, du. Also dieses Jahr ganz, ganz schlecht, also 2024 da. Da könnte ich mir dann noch einen Termin frei halten, aber sicher ist es auch nicht. Und nächste, in der Woche drauf mache ich so 4 andere Termine aus, weißt du?
Mhm.
Haare machen, Nägel machen.
Ja, ich muss sagen, da werde ich auf jeden Fall besser. Also im Moment tut es mir einfach mega krass leid, weil ich beruflich nur das Nötigste kommuniziere, weil ich einfach sehr eingebunden bin, tatsächlich. Und da viele E-Mails, glaube ich, ins Leere laufen bei mir. Aber ins Leere laufen heißt bei mir auch nein. Also falls ihr das gerade hört und mir vor 2 Monaten eine E-Mail geschickt habt.
Oh, das finde ich auch scheiße, muss ich sagen.
Das findest du scheiße?
Ja,
ich verstehe das.
Ja. Mails nicht beantwortet. Also es gibt ja so verschiedene Mails. Ne? Es gibt ja so Mails, die dann so Copy-Paste an so 4000 Leute sind.
Hallo Leila, wir lieben deinen Instagram-Account.
Hey Süße.
Du strahlst vor Authentizität.
Wir verfolgen dich schon total lange und sind super krasse Fans von dir.
Unser Produkt würde so gut zu dir passen.
Ja.
Ja.
Das sind Mails, die kann man auch mal schön wegignorieren, finde ich.
Von denen kommen dann auch nochmal 4 hinterher.
Genau,
sowieso.
Genau.
Sind so, oh, hast du meine letzten 3 E-Mails gelesen? Ist auch so geil, wenn die über denselben Verteiler laufen, dann kommen die immer an den gleichen Tagen. Du kriegst am gleichen Tag irgendwie so 4 komische Serien für irgendwelche Haarwachstumssachen oder sonst irgendwas.
Irgendwie Zahn- und Lippencremes.
Alle um die gleiche Uhrzeit am gleichen Tag und in den gleichen Abständen kriegst du halt die gleichen Formulierungen. So.
Stimmt, ja. Aber es gibt halt Mails, ich finde, wenn die an einen persönlich adressiert sind und nicht aus irgendeinem Verteiler stammen und da ist eine Anfrage drin, auch wenn die einen nicht interessiert, dann muss man die beantworten. Und selbst wenn man sich selber so Copy-Paste-Texte bereitstellt und die dann einfach da reinballert. Aber ich finde das irgendwie, das ist so ein Ding des Anstands.
Ja, deswegen hast du Management und ich nicht.
Es war auch voll geil, dass ich so sage, also ich beantworte jede, das ist mir mega wichtig, aber eigentlich macht es mein Management.
Ja. Das ist so, oh, jetzt muss ich da auch wieder absagen. Brauche ich ja gar nicht fragen.
Wie läuft es eigentlich bei dir im Business?
Bei mir im Business?
Darf man eigentlich mal, kannst du mir schon mal irgendwas sagen?
Ja, jetzt bald sage ich was.
Also es ist ein Produkt, das du selber ja brauchtest und auch brauchst, ich auch. Übrigens.
Ja, du brauchst es auch.
Ja, ich gucke auch gerade auf die Uhr, ne? Hier datummäßig. Also so langsam wird es aber auch mal Zeit.
Keine Sorge. Ja. Ich habe jetzt ein Büro.
Nee.
Habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Wirklich?
Ne? Ja. Ich habe jetzt ein Büro in Mitte.
Büro ist geil. Oh, Büro ist richtig geil.
Ja, voll geil mit Lastenaufzug.
Oh, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich liebe auch Lastenaufzug.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, ich fahre aber nicht mehr damit, weil der in den letzten 2 Wochen schon 3-mal stecken geblieben ist.
Ja, mit dem darf man auch nicht fahren, aber
ja, offiziell.
Man darf ihn hinschicken. Nee, aber der bleibt sehr oft stecken, wurde mir schon gesagt. Das ist so ein Ding von Lastenaufzügen.
Aber das ist ja schon spannend.
Ja.
Geil.
Genau, morgen wird alles ausgemessen und dann baue ich da ein Lager rein.
Geil.
Und heute habe ich beschlossen, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine andere Firma gründe.
Oh Gott, Leila, ey. Oh Gott. Ja. Irgendwann bekomme ich wegen dir einen Burnout, ey. Okay, aber dieses Jahr erfahren wir noch, was es wird.
Dieses Jahr erfahren wir, was ich schon gegründet habe. Dann.
Okay.
Ja, genau. Also sehr bald schon. Was haben wir jetzt? April?
Ende April.
Ja. Ich würde sagen, innerhalb von den nächsten 2 Monaten wissen wir, was es ist.
Oh, crazy.
Und innerhalb von den nächsten 2 Monaten kann man es vielleicht auch schon bestellen. Mal gucken, wie alles läuft. Ich würde gar nicht.
Oh, krass.
Sagen. Ja, es ist auf jeden Fall aufregend und es entwickelt sich in rasanten Schritten jetzt weiter. Und ich hoffe, ich habe schon so richtige Albträume, so dass alle sagen, oh mein Gott, das ist so hässlich. Oder nein, wer braucht denn sowas? Oder wie von der Präsentation, wo man dann so Träume hat, dass man da irgendwie nackt ist oder so. Aber ich halt Albträume. Also bitte, auch wenn ihr es hässlich findet, kauft es bitte trotzdem und sagt es mir nicht, weil das steckt so viel Arbeit drin. Einfach nur so, weißt du, wie man halt so ein gekritzeltes Bild von seinem Kind aufhängt,
ja.
Wo man sich auch denkt, ja gut, jetzt hier, Picasso
wirst
du nicht mehr.
Ich habe heute erst eine Karotte an den Kühlschrank gehängt.
Eine Karotte?
Ja, eine selbstgebastelte Karotte, von der ich bezweifle, dass mein Kind diese Karotte selbst ausgeschnitten hat. Das ist mir verdächtig gerade geworden. Und was ich sehr merkwürdig fand, das Design, da war so ein Fußabdruck auf der Karotte. Ey, was ist das für ein hässliches Bastelobjekt, ey. Einfach so eine Karotte von der Kita-Erzieherin ausgeschnitten und dann so ein schwarzer Fußabdruck von meinem Kind drauf. Und
soll
dann,
ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja.
Ich heb die Sachen nicht auf.
Wenn das nicht mein, so, schon. Bei mir
wenn das mein Kind nicht selbst gemacht hat und ich meine, das ist so lieb einfach. Aber nein, wir müssen das rausschneiden. Das ist so
nein, das bleibt drin. Das bleibt drin. Leila schneidet.
Und da ist alles von den Kita-ErzieherInnen drin.
Also bei mir ist gerade Ausstellung zu Hause tatsächlich. Ich bin gestern nach Hause gekommen und dann kam direkt mein Lebensabschnitt gefährdet. So, du, Toja, komm mal mit, wir haben hier eine Ausstellung für dich vorbereitet. Und tatsächlich war dann so das ganze Wohnzimmer mit so mega schönen Bildern ausgestattet, ja. Aber ich sagte, die haben auch halt so eine Lebensdauer von 2 Tagen oder so.
Okay, also die hebst du jetzt nicht für immer auf.
Ey, ganz ehrlich, wenn ich hier jeden Schnipsel aufheben würde, dann könnte ich eine neue Wohnung mieten.
Ja, das solltest du vielleicht eh machen.
Ey, und ganz ehrlich, was ist denn auf den Bildern drauf? Dann sind da irgendwie 4 Striche drauf, die aus Versehen da irgendwie mit dem Ellenbogenschwung da drauf gekommen sind. Das ist dann Kunst oder was?
Das sind halt auch keine Casting-Moms in der Kita, ne? Also, keine Kritik. Ich meine, das ist mega cool, dass man da überhaupt so Kinderbetreuung hat.
Ja.
Und dass sie sich so viel Mühe geben mit den ganzen Bastelsachen und die dann auch wirklich für die Kinder auch mitmachen,
voll
die
krass.
Das noch nicht machen können.
Ja, voll krass.
Finde ich super krass. Aber ich bin halt so eine Casting-Mom, ne? Wenn ich mit meinem Kind ein Bild male, da wird nicht aufgestanden, bevor das nicht auch Geld wert ist, ne?
Wirklich?
Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich kriege halt so Bilder nach Hause, da ist halt in einer Farbe, sind da eben so 4, 5 Striche drauf und dann vielleicht noch 3 Punkte. Die Bilder, die ich halt zu Hause mit meinem Kind mache, sind halt so mit 10 Farben.
Also was mich neulich sehr gewundert hat, ich habe ein Bild bekommen und da war dann so ein Herz drauf und ein Stern und ein perfekt gezeichnetes Haus und dann irgendwie so 4 Striche auch. Und dann stand da drauf so der Name meines Kindes mit Datum. Und ich gucke die Erzieherin so an, so, okay, also das, danke, das hänge ich mir dann mal zu Hause auf. Die geben das einem ja auch immer so stolz, denkst du so, hä? Dann hänge mir doch nicht jetzt deine banale Scheiße hier zu Hause auf.
Nächstes Mal einfach sagen, ey, da hättest du dir aber ein bisschen mehr Mühe geben können.
War auch geil, dann zu fragen, aha, und das hat jetzt also mein Kind gemalt.
Ja. Also es ist mega süß eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Aber auch voll krass, dass die dann für jedes Kind halt irgendwie noch was basteln oder was malen, dass die halt
ey,
was mit nach Hause
so
nehmen können,
so einen Respekt,
oder?
Ich ganz ehrlich, Kita-Erzieher, Kita-Erzieherin, dieser Beruf, ich meine, es gibt viele andere Berufe, wo es um Erziehung und Pflege geht, die super anstrengend sind, aber natürlich ist das, ich habe jetzt natürlich krasse Berührungspunkte damit, den ganzen Tag einem Kleinkind, das eh nichts schnallt oder fast nichts schnallt und fast nichts kann, ein Programm zu bieten aus Basteln, Singen, Tanzen, Essen, Schlafen, unfassbar. Ich finde das so krass.
Definitiv. Und ich glaube, dieses Jahr haben sehr viele Menschen rausgefunden, wie krass das ist.
Ja, das glaube ich auch. Also ganz liebe Grüße an alle, die sich um andere Menschen kümmern.
Ja.
So ganz generell kann man es, glaube ich, sagen. Das ist so wertvoll. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Danke.
Ja, voll. Also so vieles wäre einfach nicht möglich. Zum Beispiel dieser Podcast wäre nicht möglich. Oder auch unsere anderen Sachen, die wir beruflich machen.
Genau.
Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Abschluss.
Ja.
Schreibt uns gerne eine Nachricht, wie es euch geht. In die iTunes-Bewertung.
In die iTunes-Bewertung. Das lesen wir nämlich dann, aber
genau.
Auch nur, wenn 5 Sterne dabei sind.
Nur 5 Sterne dabei.
Ja, also ich weiß, wir betteln da immer so darum, aber wir sind ja ein kleiner Independent-Podcast. Und tatsächlich ist es so, dass man sich ganz schön behaupten muss gegenüber den ganzen exklusiven Podcasts, die natürlich eine ganz andere Marketing-Strategy hinter sich haben. Und wir sind so ganz kleine Baby-Delfine, die nett sind.
Die coolen Baby-Delfine.
Die coolen Baby-Delfine, die von Toja gemocht werden. Und in diesem Haifischbecken. Und deswegen freuen wir uns tatsächlich über Support in Form von iTunes-Bewertungen. Followed us auf Spotify.
Und auf Instagram.
Instagram.
Ich will endlich die 10.000 Follower.
Haben wir bald, ne?
Ja, damit wir hochswipen können. Dann müssen wir euch nicht mehr so auf unseren privaten Profilen belästigen.
Ja, peinlich.
Peinlich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch. Hab eine schöne Woche. Tschüss.